Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen am Ende eines bemerkenswerten Europawahlsonntags. Denn dass diese 10. Wahl zu einem EU-Parlament Spuren in Europa hinterlassen würde, damit hatten ja viele vorab gerechnet, doch nicht unbedingt mit einer Reaktion wie der des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Abend. Ich habe entschieden, neu über die parlamentarische Zukunft abstimmen zu lassen. Ich löse deshalb heute Abend die Nationalversammlung auf. Was nichts anderes bedeutet als Parlamentsneuwahlen in unserem Nachbarland. Und zwar schon Ende des Monats. Präsident Macron zieht damit die Konsequenz aus der krachenden Niederlage, die sein Parteienbündnis gegen das rechtsnationale Bündnis rund um Marine Le Pen heute eingefahren hat. Reaktionen bei uns auf diese Europawahl und die neuesten Zahlen gleich. Zunächst aber Christian Feld mit den Auswirkungen europaweit.
Das ist die lauteste Siegesparty des Abends in Frankreich. Die Rechtsnationalen vom Rassemblement National liegen mit großem Abstand vorne. Und Parteichefin Marine Le Pen will die Macht. Wir sind bereit, das Land wieder aufzubauen. Wir sind bereit, die Interessen der Franzosen zu verteidigen. Wir sind bereit, der Masseneinwanderung ein Ende zu setzen. Wir sind bereit, die Kaufkraft der Franzosen in den Vordergrund zu stellen. Wir sind bereit, die Reindustrialisierung des Landes einzuleiten. Präsident Macron hatte am frühen Nachmittag seine Stimme abgegeben. Am Abend wendet er sich mit einer überraschenden Ansprache an die Republik. Das ist eine Situation, mit der ich mich nicht abfinden kann. Der Aufstieg der Nationalisten, der Demagogen ist eine Gefahr für unsere Nation, aber auch für unser Europa, für den Platz Frankreichs in Europa und in der Welt. Und auch in Österreich liegt zum ersten Mal die rechtspopulistische FPÖ vorn. Die Reaktion der konservativen Regierung?
Der Auftrag an mich lautet, für mich jetzt auch hier klarzumachen, dass wir die Unzufriedenheit der Menschen aufnehmen werden und eben dann in Politik gießen werden.
EU-Parlament in Brüssel. Hier im Plenarsaal sitzen heute die Medien. Demnächst werden es wieder die Abgeordneten sein. Und mit jeder Meldung verdichtet sich. Es werden deutlich mehr sein, die dem rechten Spektrum angehören. Bei der Europäischen Volkspartei wird unterdessen gefeiert. Die Parteienfamilie von Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen ist stärkste Kraft. Für eine zweite Amtszeit braucht sie ausreichende Unterstützung im Parlament. Keine Mehrheit kann ohne die EVP gebildet werden. Wir werden eine Bastion bauen gegen die Extremisten. Gegen die Extremisten von links und von rechts. Wir werden sie stoppen. Vor dem Parlament musikalischer Protest gegen rechts außen. Das Ergebnis in Frankreich nennen manche hier eine Katastrophe.
Ja, schauen wir nach Frankreich. Sabine Rau live aus Paris. Das war doch ziemlich überraschend, diese Neuwahlnachricht heute Abend für die Franzosen, oder?
Ja, das ist ein politisches Erdbeben hier in Frankreich. Mit diesem Wahlergebnis steht Emmanuel Macron, der Präsident, mit dem Rücken zur Wand. Und er geht jetzt voll ins Risiko. Er stellt die Französinnen und Franzosen vor der Wahl und sagt, wollt ihr ein europäisches Frankreich oder wollt ihr zurück in den Nationalstaat? Er hat in seiner Fernsehansprache heute gesagt, der Rechtsextremismus und der Nationalismus sind eine Gefahr für Frankreich. Sie schwächen Frankreichs Einfluss in der Welt und sie sind eine Gefahr für Europa. Und wir haben es gesehen, Marine Le Pen hat gesagt, wir sind bereit, wir können übernehmen.
Macron tritt also die Flucht nach vorne in gewisser Weise an, aber könnte das für ihn als Präsidenten nicht auch gefährlich werden?
Er geht hier voll ins Risiko, aber er hat meines Erachtens gar keine andere Wahl, denn bereits jetzt hat er ja keine eigene Mehrheit mehr im Parlament und deswegen geht er diesen Schritt, tritt die Flucht nach vorne an und setzt die Neuwahlen bereits für den 30.06. Das ist noch vor den Olympischen Spielen. Er übt maximalen Druck auf sein politisches Lager und seine Anhänger aus. Aber Sie haben vollkommen recht, es kann auch daneben gehen, denn wenn man die Stimmen im rechten Lager, im rechtsextremen Lager, muss man sogar sagen, zusammenzieht, dann kommt man in Frankreich auf 37%. Das heißt, im schlimmsten Fall für Macron könnte das bedeuten, er hat im Parlament, in der Assemblée Nationale, eine rechte bis rechtsextreme Mehrheit, eine andere politische Farbe als die seiner selbst. Das heißt, es würde in Frankreich womöglich auf eine Kohabitation hinauslaufen. Das heißt, anderes Lager, andere Farbe im Parlament als des Präsidenten. Und das macht das Regieren für ihn dann praktisch unmöglich.
Informationen live aus Paris. Vielen Dank, Sabine Rau. Und auch in einem anderen europäischen Land kündigt ein Politiker Konsequenzen an. Der belgische Regierungschef De Croo kündigt nach Medienberichten wegen der Verluste seiner Partei seinen Rücktritt an. Also eine Menge Auswirkungen dieser Europawahl. Und seit wenigen Minuten ist sie denn auch wirklich abgeschlossen, denn um 23 Uhr schlossen in Italien die letzten Wahllokale auf unserem Kontinent. In Deutschland dagegen fiel traditionell um 18 Uhr die letzte Klappe und seitdem wird das Bild mit jeder Hochrechnung präziser. Und den aktuellen Stand zur Verteilung der Sitze im EU-Parlament hat jetzt Jörg Schönborn in unserem ARD-Wahlstudio in Berlin. Jörg, seit einigen Minuten sind wirklich alle Wahllokale in der EU geschlossen. Wie sieht die aktuelle Schätzung aus?
Von 18 aus 27 Staaten haben wir in der Tat Hochrechnungen für die Verteilung der Sitze im Parlament. Und dieses baue ich jetzt mal von links nach rechts auf. Die Linke mit leichten Zugewinnen im Moment 39. Die Sozialisten, Sozialdemokraten im Gegenzug leichte Verluste 136. Die Grünen haben die deutlichsten Verluste anteilmäßig. Auch Liberale verlieren minus 17. Die EVP bleibt die stärkste Parteigruppe mit leichten Zugewinnen. 180. Und dann kommen wir auf den rechten Flügel, die konservativen Reformer. Das sind schon EU-kritische Parteien, legen leicht zu. Und die Fraktion Identität und Demokratie mit den höchsten Gewinnen, da ist die Partei von der Arbeit, von Wilders in Niederlanden drin, Rassemblement National. Und dann gibt es noch ein Anwachsen der Fraktionslosen. Das sind zum Teil rechte, aber durchaus zum Teil auch linke Kräfte. Insgesamt gibt es den Trend, dass Grün und Liberal verliert und die beiden rechten, rechtskonservativen, rechtsnationalen Blöcke gewinnen. Das ist der Trend der Europawahlen der letzten Jahre stets gewesen. Das setzt sich jetzt fort. Schauen wir auf die bundesdeutsche Situation. Da haben wir die Hochrechnung jetzt für den gegenwärtigen Stand. Es gibt keine Überraschungen. CDU, CSU sind mit insgesamt 30,2 am stärksten. Für die Grünen Absturz auf 11,9, die SPD 13,9, Allzeittief, die AfD mit 15,9, ihr höchstes bundesweites Ergebnis, rund 27% in den ostdeutschen Ländern, Linke 2,7, FDP 5,1, Bündnis Sarah Wagenknecht 6%. Und ich zeige der Vollständigkeit halber noch 6 weitere Parteien, die mit 1, 2 oder 3 Mandaten im Parlament vertreten sind. Volt vor allem mit einer starken jungen Wählerschaft.
Blick nochmal auf einen Balken, den Rot nämlich. Die SPD versucht die Niederlage gar nicht erst wegzureden, aber sie ist eben deutlich. Bei der Bundestagswahl war sie noch stärkste Partei, jetzt das schlechteste Ergebnis bei einer nationalen Wahl. Wer trägt da die Verantwortung? Kann man das schon sehen?
Ja, es gibt natürlich bei solchen Niederlagen immer persönliche Effekte und es gibt inhaltliche Themen dabei. Und das kann man ganz gut sehen. Natürlich ist Olaf Scholz ein Problem für die Wahlkämpfen der SPD, weil er zum einen nur von knapp einem Viertel der Deutschen als guter Bundeskanzler gesehen wird und weil, wie wir das auch schon in den letzten Monaten bei Landtagswahlen immer wieder gesehen haben, die Forderung, er müsste in der Bundesregierung die Richtung klarer vorgeben, fast vollständig, übrigens genauso stark auch von den Wählerinnen und Wählern der SPD gesehen wird. Und dann gibt es etwas Spannendes Inhaltliches. Wir sehen viele Indizien dafür, dass der Wunsch nach sozialem Schutz in der Bevölkerung deutlich gewachsen ist über die Krisen der letzten Jahre. Eigentlich wäre das ein Thema für die SPD, aber genau dort gehen ihre Kompetenzen weiter zurück. Soziale Gerechtigkeit, 27%, der schlechteste Wert, den wir überhaupt gemessen haben. Auch die Kompetenz beim Thema Rente, Altersversorgung gegenüber der Bundestagswahl deutlich zurückgegangen. Es ist also der Kanzler, aber es ist offenbar auch ein Programm und eine Politik, die eben nicht überzeugt.
Blicken wir auf das Ergebnis der AfD. Der Wahlkampf der Partei war ja turbulent. Zuletzt wurde sie sogar aus der Fraktion im EU-Parlament geschmissen. Warum kann die AfD heute trotzdem deutlich zulegen?
Mein Eindruck ist, dass die Wählerinnen und Wähler gesagt haben, jetzt erst recht. Ich meine, wir müssen es mal sehen. Ein Gericht hat bestätigt, dass die Partei bundesweit ein rechtsextremer Verdachtsfall ist. Landesverbände sind gesichert rechtsextrem. Und trotzdem sagen über 80% der Wählerinnen und Wähler, es ist mir egal, solange sie die richtigen Themen anspricht. Und wenn man die Wählerinnen und Wähler fragt, haltet ihr die AfD denn für rechtsextrem, dann sagen überhaupt nur 5% ja. Da hat man fast den Eindruck, das ist ein bisschen trotzig. Und noch etwas belegt ein bisschen diesen Trend. Die AfD war jahrelang eine Partei, die sehr stark von Enttäuschten der anderen Parteien gewählt wurde. Diese Kurve hier zeigt die Zahl derjenigen, die sagen, ich bin überzeugt von der Partei, deshalb habe ich sie gewählt. Heute die Antwort, 51%. Nur noch eine Minderheit sagt, ich bin enttäuscht von den anderen Parteien. Da verhärtet, da schließt sich etwas. Die Wählerschaft der AfD ist doch erstaunlich stabil.
Jörg, vielen Dank für diese Zahlen und Informationen nach Berlin. Soweit also die Ergebnisse vorläufig dieser Europawahl. Auf die Reaktion in Frankreich sind wir ja schon eingegangen zu Beginn der Sendung. Aber wie sieht das hier jetzt in Deutschland aus nach diesen Zahlen? Schließlich gibt es ja auch hier, wir haben es gerade von Jörg gesehen, klare Gewinner. Die AfD wird zweitstärkste Kraft hinter der Union. Aber es gibt eben auch klare Verlierer. Insgesamt schneiden die Ampelparteien der Bundesregierung schlechter ab als bei der letzten Europawahl. Vor allem die Grünen eben müssen deutliche Verluste hinnehmen. Und die SPD noch nie so schwach bei einer bundesweiten Wahl. Jan-Peter Bartels.
Der Schmerz der SPD, er ist hörbar und steht vielen ins Gesicht geschrieben. Der Parteichef.
Unsere Leute wollen uns kämpfen sehen. Und genau darum geht es jetzt. Und ich sage auch, da geht es jetzt auch bei den anstehenden Haushaltsberatungen drum, dass wir das Beste für unsere Leute rausholen.
Das heißt auch neue Diskussionen für die Ampel. Die Grünen haben ebenfalls ein Päckchen zu tragen, auch sie kämpferisch.
Auch beim Ergebnis, mit dem wir nicht zufrieden sein können, werden wir uns nicht von der Verantwortung wegducken, sondern wir sind weiterhin bereit zu machen, was zählt.
Die FDP total erleichtert über ihr Ergebnis. Die Linke dagegen tief traurig, muss um ihre Bedeutung kämpfen. Es feiert der Newcomer, das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Das, was wir heute haben, 5% plus, das ist ein Start. Wir werden die Politik in Deutschland verändern. Wir werden dafür sorgen, dass endlich wieder Politik gemacht wird für die Menschen, für Vernunft, für Frieden und für soziale Gerechtigkeit.
Die AfD gewinnt dazu, trotz der Skandale um ihre Europaspitzenkandidaten.
Wir sind wahrscheinlich die stärkste Kraft im Osten. Also mehr Rückenwind für die Landtagswahlen im Osten gibt es ja für uns nicht. Macht zuversichtlich und wir werden und wollen auch diese gewinnen.
Auch die CDU kann feiern.
Es ist insbesondere eine schwere Wahlniederlage für den Bundeskanzler, der ja zusammen mit der Spitzenkandidatin der SPD in ganz Deutschland auch plakatiert wurde. Dieses Ergebnis muss der Bundesregierung jetzt wirklich zu denken geben. Sie muss jetzt wirklich die Politik korrigieren. Es braucht einen Politikwechsel in Deutschland.
Im Willy-Brandt-Haus schütteln sie derweil den Kopf, dass der CDU-Generalsekretär dem Kanzler nahelegte, die Vertrauensfrage zu stellen. Und Scholz macht Fotos mit Anhängern, versucht sich in Aufbauarbeit nach dem Schmerz.
Und in Brüssel begrüße ich jetzt den CSU-Spitzenkandidaten und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, Manfred Weber. Guten Abend, Herr Weber.
Hallo, Herr Zamparoni.
In Deutschland die Union stärkste Kraft, allerdings auf dem Niveau von 2019 und gemessen daran, wie viel Unzufriedenheit es mit der Ampelregierung offensichtlich gibt, ist das Ergebnis der größten Oppositionspartei, also der Union, eher überschaubar, oder?
Es ist ein Tag, wo wir uns freuen über den Zuspruch, den wir erleben. Wir sind fast doppelt so groß, wie die Zweitplatzierten sind, als Union in Deutschland, auch in Bayern, die dort einzig verbliebene Volkspartei. Insofern freuen wir uns über den Wahltag heute. Die Europawahl ist sicher auch herausfordernd. Wir haben eine Fragmentierung der politischen Landschaft, weil eben keine Prozenthürde gibt. Es gibt keine Kleinparteien, die profitiert haben davon. Also insofern ist der Rahmen für die Europawahl herausfordernder. Aber der Zuspruch und die klare Botschaft, bitte gestaltet, bitte übernehmt, der ist da und den werden wir jetzt auch ernst nehmen.
Sie wollen gestalten, wieder mit der gleichen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Damit die EVP die wieder ins Amt bekommt, braucht sie ja Stimmen im Europäischen Parlament. Werden Sie sich die nicht auch von den ultrarechten Parteien holen wollen?
Heute hat Europa abgestimmt. Es sind Millionen von Menschen zu den Wahlurnen gegangen und haben ihre Stimme abgegeben. Und das Ergebnis ist, dass wir als Europäische Volkspartei europaweit die einzige Partei der Mitte sind, die Sitze dazugewinnen kann, die ein Plus bei den Sitzen hat, also Vertrauen hinzugewonnen hat. Und deswegen ist meine Botschaft jetzt an die beiden anderen großen Parteifamilien, die Sozialdemokraten und die Liberalen, dass sie das Wahlergebnis auch respektieren, akzeptieren. Und ganz konkret, Sie haben recht, bedeutet es, dass die beiden jetzt auch Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin unterstützen. Wir alle drei miteinander repräsentieren 55% der Mandate im Europäischen Parlament. Und das gilt es jetzt zu bestätigen, dass die auch wirklich hinter Ursula von der Leyen steht. Also Olaf Scholz und Emmanuel Macron müssen sich jetzt bekennen.
Ja, aber falls Sie das nicht machen, wie stark steht dann die Brandmauer gegen stark rechts im EU-Parlament?
Die Brandmauer steht. Wir sind die Partei, die dieses Europa mit aufgebaut hat. Adenauer, de Gasperi, Schumann, Kohl und viele andere Christdemokraten und Christsoziale, die das gestaltet haben. Deswegen stehen wir in der ersten Reihe gegen die Nationalisten, die unser Europa rückabwickeln wollen. Aber seien Sie mal nicht böse, ich muss schon zunächst mal einfordern, dass die anderen Demokraten das Wahlergebnis respektieren. Und das heißt eben, Olaf Scholz ist jetzt am Zug, Emmanuel Macron ist jetzt am Zug, klarzustellen, dass sie die Nummer eins, nämlich die Europäische Volkspartei, und wir haben auf einem Parteitag vor einigen Wochen Ursula von der Leyen demokratisch als unsere Spitzenkandidatin nominiert, dass sie auch jetzt das Ergebnis der Wahlen respektieren und akzeptieren. Das ist für mich der nächste ganz konkrete Schritt. Und ich hoffe, dass es zu diesem klaren Bekenntnis kommt, weil die Europäische Union braucht nach dieser Wahl, auch mit dem Anschwellen der Rechten, der Rechtsradikalen, brauchen wir Stabilität. Und das müssen jetzt Sozialdemokraten und Liberale liefern.
Sie hoffen das, dass Sie das liefern, sagen die gerade. Aber wenn das eben nicht so kommt, das war die Frage eben. Sie wurden selbst ja häufig kritisiert davor, etwa zu unkritisch mit der postfaschistischen Regierungschefin Meloni in Italien umzugehen. Sie haben lange auch viel Geduld mit der ungarischen Fidesz-Partei gehabt. Haben Sie da nicht schon auch Ultrarechte in Europa so salonfähig gemacht, dass man sagt, okay, wenn Macron und Scholz da nicht mitziehen, dann müssen wir halt da gucken, um eine Mehrheit zu kriegen?
Also ich persönlich habe Viktor Orban aus der EVP-Fraktion rausgeworfen, als es zu weit ging. Donald Tusk, mein Vorgänger als EVP-Parteivorsitzender, hat Polen zurückgebracht nach Europa. Wir als EVP haben in Polen die PiS niedergerungen und haben jetzt wieder ein proeuropäisches Polen. Wir haben in vielen Ländern der Europäischen Union, stehen wir im Kampf gegen diese Populisten auch erfolgreich. Wenn ich mir das erlaube zu sagen, deutlich erfolgreicher, als es in Frankreich der Fall war, wo die Liberalen unter Emmanuel Macron es nicht geschafft haben, die Le Pen im Griff zu behalten. Wir sind erfolgreich in vielen dieser Länder. Und deswegen ist unser Ansatz der, dass wir diese Populisten mit Inhalten und Themen bekämpfen. Auch europaweit haben wir jetzt gewonnen, weil wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Bei der Migration sagen wir nicht nur Nein bei Lösungsvorschlägen, sondern wir lösen das auch ganz konkret im Migrationspakt. Ursula von der Leyen war in Tunesien. Wir führen Gespräche, um die Probleme zu lösen. Und auch die Frage, ob der ThyssenKrupp-Mitarbeiter heute noch das Gefühl hat, er wird von der SPD vertreten, das würde ich eher verneinen. Es war Ursula von der Leyen, die gesagt hat, wir müssen chinesischen Stahl auch Zoll drauflegen, um unsere Industrie zu schützen. Wir müssen die Menschen ernst nehmen, die Themen ernst nehmen. Dann werden wir auch die Rechtspopulisten, die Rechtsradikalen in Europa im Zaum halten. Und das haben wir als EVP bei dieser Wahl bewiesen. Wir sind das Bollwerk und wir haben das in diesem Wahlkampf gezeigt.
Sagt der Chef der EVP im EU-Parlament, Herr Weber. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Zum Ausgang dieser Europawahl hat Matthias Deiß, der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtstudios in Berlin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, folgende Meinung.
Was für ein Paukenschlag. Nachdem ein Großteil der Franzosen ihrem Präsidenten das Vertrauen entzogen hat, stellt Macron die politische Vertrauensfrage. Es ist der Versuch, wieder in die Offensive zu kommen. Ein gewagtes Manöver nach dieser denkwürdigen Europawahl mit offenem Ausgang. Eins aber ist heute schon klar. Extreme populistische und nationalistische Parteien, sie sind stärker geworden, nicht nur in Frankreich. Die europakritischen Stimmen, sie werden künftig lauter erklingen in Brüssel. Das ohnehin schon schwierige Manövrieren im Europäischen Parlament, es wird damit künftig noch komplizierter. Wie wichtig wäre gerade in diesen Zeiten eine funktionierende deutsch-französische Achse? Macron und Scholz, sie haben es in den letzten Monaten aber nicht geschafft, ein gemeinsames Angebot zu machen, das ihren Ländern und Europa durch die Krise hilft. Für die Ampel in Berlin gilt dasselbe. Gegen statt miteinander, das ist das Bild der Deutschen von dieser Koalition, in deren Mitte heute ein Kanzler steht, der ähnlich geschwächt ist wie Macron. Der Friedenswahlkampf von Olaf Scholz, er ist gescheitert. Was den Bundeskanzler vor Neuwahlen schützt, ist nicht die eigene Besonnenheit, sondern die seiner SPD im Umgang mit ihm. Jetzt, wie Frankreichs Regierung vor die Wähler treten, das ist heute klar geworden, will keiner der drei Koalitionspartner. Da ist sich die Ampel ausnahmsweise mal einig. Das schwache Ergebnis schweißt sie zusammen.
Die Meinung von Matthias Deiß. Und was neben der Europawahl heute noch wichtig war, jetzt die Nachrichten, Chris, mit dir, Konstantin.
Parallel zur Europawahl hat es heute vielerorts auch Kommunalwahlen gegeben. Aufgerufen waren die Bürgerinnen und Bürger in 8 Bundesländern. In Brandenburg und Sachsen gilt die Abstimmung als Stimmungstest für die Landtagswahlen im September. In Thüringen fanden außerdem Stichwahlen nach der Kommunalwahl vor 2 Wochen statt. Dabei hat sich nach vorläufigen Ergebnissen kein AfD-Kandidat durchsetzen können. Die meisten Ergebnisse werden allerdings erst morgen erwartet, denn die Europawahl wird zuerst ausgezählt. Heute vor 20 Jahren explodierte eine Nagelbombe in der Kölner Keubstraße. Es gab 22 Verletzte. Verantwortlich waren Rechtsextremisten des NSU. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete die damaligen Fehler der Sicherheitsbehörden in einer Rede vor Ort als beschämend. Rechtsextremismus hätte systematischer beobachtet und bekämpft werden müssen. Die Ermittler hatten die Täter jahrelang in der türkischen Gemeinde gesucht. In Israel verlässt Oppositionspolitiker Gantz das Kriegskabinett von Premierminister Netanyahu. Als Grund nannte er Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft des Gazastreifens. Gantz gilt als größter politischer Rivale Netanyahus. Der Ex-Verteidigungsminister kritisiert seit längerem, dass es keine Nachkriegsordnung für das Palästinensergebiet gibt. Seine bereits für gestern erwartete Rede hatte er wegen der Befreiung der 4 Geiseln verschoben. Im Finale ist er doch gescheitert. Alexander Zverev hat das Endspiel der French Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren. In Paris unterlag der 27-Jährige im entscheidenden 5. Satz mit 2:6. Zverev war bei dem Turnier zum ersten Mal bis in die Schlussrunde gekommen. Nach schweren Unwettern in Österreich sind zahlreiche Bäche über die Ufer getreten. Das Wasser hat Straßen beschädigt und Autos davongeschwemmt. Die Feuerwehr musste eingeschlossene Menschen aus ihren Fahrzeugen retten. Wegen umgestürzter Bäume und Geröllmassen sind in der Region weiterhin Straßen sowie eine Autobahn gesperrt. Inzwischen haben Aufräumarbeiten begonnen.
Ja, und wir bleiben beim Wetter zum Abschluss dieses Wahlsonntags. Carsten, wie sind denn die Aussichten für die neue Woche?
Die gute Nachricht, die starken Regenfälle im Süden Deutschlands lassen nach. Und insgesamt beginnt die neue Woche in Deutschland mit eher kühleren Luftmassen. Das heißt, bis Mittwoch, Donnerstag werden wir bei den Tageshöchsttemperaturen meistens bei unter 20 Grad liegen. Und warum? Ein kleines Regentief bringt uns diese kältere Luft. Und dieses Regentief schiebt sich morgen im Verlauf des Vormittags mit dickeren Wolken zunächst hier in den Nordwesten rein. Die Regenfälle, wie gesagt, im Süden ziehen allmählich ab. Ab der Mittagszeit setzt dann im Nordwesten Deutschlands neuer Regen ein. Der wird zum Abend kräftiger. Da kann es auch Gewitter geben. Sturmböen sind ebenfalls möglich, vor allem in Niedersachsen und im Norden Nordrhein-Westfalens. Die Temperaturen nachts 4 bis maximal 15 Grad, die höheren Werte im Süden. Und tagsüber erreichen wir im Südosten noch einmal mehr als 20 Grad, 20 bis 24 Grad. Im Nordwesten nur noch 14 bis 17 Grad. Und wie schon gesagt, mit meist unter 20 Grad geht es weiter. Dazu Aprilwetter am Dienstag und Mittwoch. Vor allem im Nordwesten und im Süden noch etwas Regen. Am freundlichsten an beiden Tagen wird es jeweils in der Mitte unseres Landes.
Carsten, vielen Dank für die kompakten Wetteraussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Aber der Wahlabend hier im Ersten ist noch lange nicht zu Ende, denn hier geht es jetzt weiter mit der ARD-Wahlsendung zur Europawahl. Und damit gebe ich jetzt direkt weiter zu unserem Wahlstudio in Berlin zu Ellen Eni.